Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten. Da für heute Abend weitere Zwischenfälle befürchtet werden, sind inzwischen Beamte des Bundesgrenzschutzes zur Verstärkung der Landespolizei eingeflogen worden.
Es ist Sonntag, der 23. August 1992. Am Vorabend habe es, Zitat, schwere ausländerfeindliche Krawalle im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen gegeben, so berichtet die Tagesschau an diesem Abend. Die Großwohnsiedlung Lichtenhagen wurde zwischen 1971 und 1976 im Nordwesten Rostocks gebaut. Dort befindet sich in der Mecklenburger Allee ein freistehender Plattenbau mit insgesamt 11 Stockwerken und 7 Aufgängen. 3 Sonnenblumen zieren die Fassade, daher der Name Sonnenblumenhaus. Bereits 1977 werden 2 Aufgänge des Gebäudes als Wohnheime für kubanische und vietnamesische VertragsarbeiterInnen genutzt. Durch Abkommen der DDR-Regierung mit sozialistischen Bruderstaaten kamen sie in die DDR. Sie sollten den akuten Fachkräftemangel beheben, der durch die Flucht von 4 Millionen Menschen bis zum Bau der Berliner Mauer 1961 entstanden war. 1989 lebten rund 94.000 VertragsarbeiterInnen in der DDR. Nach der Wende werden viele von ihnen abgeschoben. Ende 1990 wird eines der Wohnheime der ehemaligen VertragsarbeiterInnen in Rostock-Lichtenhagen in die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber für Mecklenburg-Vorpommern umgewandelt, kurz ZAST. Im anderen Wohnheim wohnen weiterhin ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen.
In der ZAST im Sonnenblumenhaus sind Lebens- und Wohnumstände für die geflüchteten Menschen verheerend. Eigentlich sind dort 250 bis 300 Betten verfügbar, aber die Aufnahmestelle ist heillos überlastet. Im August 1992 kampieren etwa 300 Menschen in den Grünanlagen rund um das Sonnenblumenhaus und leben dort auf der Straße. Es sind vor allem aus Rumänien geflüchtete Romnia, die dort unter menschenunwürdigen Bedingungen auf ihre Aufnahme warten. Die Originaltöne in diesem Beitrag stammen aus der Dokumentation »The Truth Lies in Rostock«. Die Videoproduktion »The Truth Lies in Rostock« entstand 1993 unter maßgeblicher Beteiligung von Menschen, die sich zum Zeitpunkt der Geschehnisse im attackierten Wohnheim befanden. Filmemacherinnen aus London und Rostocker Aktivistinnen machten sich Anfang der 90er Jahre gemeinsam zur Aufgabe, rassistische Übergriffe zu dokumentieren. Von Seiten der Polizei wurde bei diesen Angriffen wenig Unterstützung oder Schutz erwartet, weil auch im Nachgang rechter Angriffe die Ermittlungen meist im Sande verliefen. Als sich nach Ankündigung in Lokalzeitungen am Samstag, den 22. August 1992, mehrere hundert Menschen vor dem Sonnenblumenhaus versammelten, waren auch Aktivistinnen aus Rostock im Wohnheim der Vietnamesinnen. Um diese bei möglichen Angriffen zu unterstützen, und mit der mitgebrachten Filmausrüstung die Angriffe zu dokumentieren. Im August 1992 berichtete ein Anwohner aus Lichtenhagen.
Aber was sich hier abgespielt hat, ich fahre hier jeden Tag vorbei zur Arbeit, dass hier Flüchtlinge nachts ankommen, auf dem Rasen kampieren müssen, weil die Türen zu sind oder das Gleiche. Und es ist nicht mal Einrichtung da, wo Leute ihre Not durften. Wissen Sie, das haben wir nicht mal nach so vielen Jahren Krieg 1945 hier gehabt.
Das ist der Rahmen, in dem sich am Samstagabend, den 22. August 1992, abends bis zu 2000 Menschen versammeln. Mehrere hundert Menschen aus diesem Mob bewerfen das Sonnenblumenhaus mit zertrümmerten Betonplatten und rufen »Deutschland den Deutschen, Ausländer raus« und »Sieg heil«. Ein Molotow-Cocktail fliegt auf einen Balkon im zweiten Stock. Währenddessen werden rund um das Sonnenblumenhaus Imbiss und Getränkestände aufgebaut. Nachdem 30 PolizistInnen von etwa 150 Jugendlichen angegriffen und zusammengeschlagen werden, zieht sich die Polizei zurück. Gegen 2 Uhr nachts treffen aus Schwerin 2 Wasserwerfer ein.
Normalerweise waren die Wasserwerfer in Rostock stationiert. Jedoch sind sie ausgerechnet einige Tage vor den Krawallen auf Veranlassung des Innenministeriums nach Schwerin verlegt worden.
Diese drängen den Mob aber weiter in Richtung Sonnenblumenhaus, bis sich die Angreiferinnen gegen 5 Uhr morgens zurückziehen. Laut den Angaben des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtags Mecklenburg-Vorpommern von 1993 waren an diesem 22. August 1992 3 bis 400 gewalttätige Angreiferinnen und etwa 1000 unterstützende Zuschauerinnen vor Ort. Davon werden 9 Menschen festgenommen, aber am folgenden Tag bereits wieder entlassen. Die gewalttätigen, rassistischen Ausschreitungen kamen nicht aus heiterem Himmel. So verteilte zum Beispiel die Initiative Rostock bleibt deutsch 100.000 Flugblätter in Lichtenhagen und Umgebung. In der Dokumentation The Truth Lies in Rostock berichtet ein Anwohner:
Ich meine, es wurden eine Menge Flugblätter verteilt, ne? Alle möglichen Gruppen und Initiativen. Wann? In den letzten Tagen eigentlich. War auch so eine Bürgerinitiative, Rostock soll deutsch bleiben und so. Ich meine, ich habe mir das nicht so richtig durchgelesen, weil ich die Leute überhaupt nicht unterstützen kann. Ich habe losgelesen, sollen die Ausländer hier bleiben und euch die Wohnung wegnehmen und all so Müll, dann habe ich es gleich zusammengeknüllt und weggeschmissen. Was interessiert mich nicht?
Die rechtsradikale Partei Deutsche Volksunion, kurz DVU, forderte, Zitat, das Asylantenproblem selbst in die Hand zu nehmen. Lokalzeitungen berichteten von Aufrufen und anonymen Anrufen, in denen gedroht wurde, dass, Zitat, für Ordnung gesorgt werde, wenn die ZAST nicht bis zum Wochenende des 22. August geräumt sei. Auch einige Politiker haben davor gewarnt, dass sich in Lichtenhagen rassistische Gewalt entladen würde. Trotzdem haben Polizei und Politik eine vorsorgliche Räumung der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber verworfen und sich nicht auf den Mob und die Gewalt vorbereitet. Davon zeugt auch die völlige Fehleinschätzung der Situation durch den Rostocker Polizeichef Siegfried Cordus.
Muss die Bürger auf die Straße gehen. Können und dürfen Polizei nicht dazu veranlassen, sofort mit Helm und Schild vor allen möglichen Türen zu stehen? Denn hier wird doch etwas gemacht, auch wenn es nach dem Versammlungsgesetz der Anmeldung bedurft hätte, was Bürgerwillen ist und was Bürger also als ihren Willen öffentlich dokumentieren wollen.
Fast alle westdeutschen Beamtinnen, die nach der Wende leitende Positionen in Polizei und Politik in Rostock eingenommen haben, fuhren wie immer über das Wochenende zu ihren Familien. Obwohl es bereits 4 Tage vorher eindeutige Warnungen vor rassistischen Angriffen in Lichtenhagen gab. So schrieb die Ostsee-Zeitung am Freitag nach einem anonymen Anruf von direkten und gewalttätigen Drohungen. Damit konfrontiert äußert sich Peter Mack-Danz, der Rostocker Senator für Inneres, wie folgt.
Ich habe natürlich in der Woche davor Kenntnis bekommen von diesem anonymen Anruf bei einer Zeitung, obwohl da nicht die Rede davon war, direkt einen Angriff zu machen. Das war also sehr verschwommen. Ja, was heißt Pläne? Es gab einen Stand der Vorbereitung aufgrund des anonymen Anrufs. Wie gesagt, im Detail, tut mir leid.
Und so bewahrheitete sich die Aussage der Tagesschau vom Sonntag, den 23. August, der nach, Zitat, für heute Abend weitere Zwischenfälle befürchtet seien. Zynisch mutet die Bezeichnung Zwischenfälle an für das, was heute als das größte rassistische Pogrom in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gilt. In der Dokumentation The Truth Lies in Rostock kommen auch antifaschistische Stimmen zu Wort, die während der Pogrome nach Rostock gefahren sind.
Man hat die ganze Zeit auch schon am Sonntag gemerkt, irgendwie, dass die Polizei anscheinend nicht das richtige Interesse oder das Konzept hat, irgendwie ernsthaft was gegen die Ausschreitung zu tun. Sodass eigentlich schon klar war am Sonntag, dass es irgendwie weitergehen wird. Dass eigentlich unsere einzige Hoffnung darin besteht, dass wir uns einen Kopf machen müssen, so wie wir uns selbst verteidigen. So.
Für den Rostocker Polizeichef Siegfried Cordus sind rechts und links alle gleich.
Aber ein solcher Aufruf wird von mir ähnlich betrachtet wie ein Aufruf zu einem Lampion- oder Fackelmarsch, zu einem Sternmarsch im Hinblick auf die Ablehnung von Fremdenfeindlichkeit. Das ist eine Initiative gewesen, die wir bis heute alle nicht lokalisieren konnten.
Berichte, in denen von der Anwesenheit von Neonazi-Führern in Lichtenhagen die Rede war, füllten die deutsche Presse. Zu diesen gehörten Mitglieder der GDNF, einem internationalen Netzwerk, das sich von Deutschland über Österreich nach England und bis in die USA erstreckt. Das Geflecht dient dem Aufbau und der Unterstützung von neuen faschistischen Gruppen. Christian Worch von der Hamburger Nationalen Liste, Ingo Hasselbach-Pfannschmidt, Oliver Schweigert und Frank Lutz aus der Ostberliner militanten Nazi-Szene, Ewald Althans, Stratege in der GDNF, Thomas Dienel, der Organisator von Militärausbildung, Norbert Weidner aus der neonazistischen FAP Bonn und viele andere.
Am Sonntag reisen also rechtsradikale Neonazis aus der gesamten Bundesrepublik nach Rostock. Um 12 Uhr mittags haben sich bereits 100 Personen vor dem Sonnenblumenhaus versammelt. Am frühen Abend stürmen die Angreiferinnen zum ersten Mal das Wohnheim, werden aber zu diesem Zeitpunkt von der Polizei geräumt. An diesem Abend sind meistens etwa 350 Polizistinnen im Einsatz, die mit Steinen, Molotow-Cocktails, Leuchtraketen und Signalmunition angegriffen werden. Ihnen gegenüber steht ein Mob von etwa 800 bis 1000 gewalttätigen und bis zu 2000 schaulustigen Menschen. So die Angaben eines Berichts des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtags Mecklenburg-Vorpommern von 1993. Es kommt an diesem Abend außerdem zu antifaschistischem Protest, auf den die Polizei mit Repression reagiert. Von den insgesamt 130 Personen, die am Sonntag festgenommen werden, sind mehr als 60 antifaschistische Aktivistinnen. Sie werden zum Teil wegen Landfriedensbruch angezeigt.
Am Montag, den 24. August, wird die ZAST, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, evakuiert. Die Evakuierung gilt aber nicht für die etwa 120 Menschen im angrenzenden Wohnheim für ehemalige vietnamesische VertragsarbeiterInnen. Obwohl sich bereits vormittags wieder Menschen vor dem Sonnenblumenhaus versammeln und es klar ist, dass die gewalttätigen Ausschreitungen abends weitergehen würden. Auch für die PolizistInnen vor Ort ist klar, dass sie überfordert sind. Trotzdem lehnt der Rostocker Polizeidirektor Siegfried Cordus einen Antrag auf Verstärkung ab. Als abends dann die Gewalt eskaliert, zieht sich die Polizei zurück. Als das Sonnenblumenhaus gegen 21.25 Uhr nicht mehr von der Polizei geschützt wird, werden Steine und Molotow-Cocktails in das Gebäude geworfen und der Eingangsbereich gestürmt. Die Menge applaudiert und ruft: Wir kriegen euch alle. Um 21.35 Uhr geht bei der Polizei ein Notruf über den Brand im Erdgeschoss des Sonnenblumenhauses ein. Der von einer Anwohnerin informierten Feuerwehr ist der Weg zum brennenden Gebäude durch den Mob versperrt. Sie bittet um Unterstützung durch etwa 100 PolizistInnen, die noch vor Ort in der Nähe warten. Aber aufgrund fehlender Verbindung zur Einsatzzentrale ziehen diese ebenfalls ab. Etwa eine Stunde nach Ankunft der Feuerwehr trifft eine Hundertschaft der Polizei ein und versucht, der Feuerwehr mit Hilfe eines Wasserwerfers den Weg zum Sonnenblumenhaus freizumachen. Gegen 23 Uhr gelangt die Feuerwehr zum Gebäude. Das Feuer, das sich inzwischen auf mehrere Etagen ausgeweitet hat, kann eine Dreiviertelstunde später gelöscht werden.
Im Sonnenblumenhaus versuchen die etwa 120 eingeschlossenen Menschen währenddessen einen Ausweg zu finden. Der Kultur- und Politikwissenschaftler Dr. Kien Nyha lehrt und forscht an der Universität Tübingen unter anderem zu Migration und Rassismus. Er beschreibt den Widerstand der eingeschlossenen Bewohnerinnen wie folgt.
Also was das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen direkt angeht, muss man natürlich erwähnen, dass die Betroffenen im Sonnenblumenhaus während des Pogroms versucht haben, Widerstand Widerstand zu leisten. Sie haben sich selber organisiert, sie haben Wachen organisiert, sie haben versucht, sich notdürftig, sich mit Knüppeln und anderes Material, was im Haus vorhanden war, zu bewaffnen, um die hereinstürzenden Angreifer abwehren zu können. Sie haben auch ihre eigene Flucht letzten Endes organisiert und umgesetzt, weil die Polizei und auch die Feuerwehr ihnen nicht geholfen hat, als das Haus brannte und sie im Begriff waren, zu ersticken und haben dann ja eine Fluchttür, eine Brandschutztür durchbrochen und konnten auf diese Art und Weise sich selber retten. Und diese Rettungsmaßnahme ist natürlich auch als ein Widerstandsakt zu begreifen.
Nach verschiedenen gescheiterten Versuchen gelingt es ihnen, um 22.50 Uhr sich über das Dach aus dem brennenden Haus zu retten. Etwa 1,5 Stunden liegen zwischen dem Beginn des Brandes und ihrer Flucht auf das Dach. Von dort können sie in einen anderen Aufgang des Gebäudes flüchten, in dem es nicht brennt. Auf der Suche nach einem sicheren Unterschlupf öffnen ihnen die Bewohnerinnen zunächst nicht die Türen ihrer Wohnung. Gegen 23:30 Uhr werden sie unter Polizeischutz und Beschimpfungen des Mobs mit Bussen evakuiert. Nguyen Dotin ist Überlebender des Pogroms. Er wurde aus dem brennenden Sonnenblumenhaus evakuiert.
Dann habe ich ja gesehen, da wie die Busse denn angekommen sind. Dann haben die Polizisten so eine Gasse, eine Art Gasse gebildet. Ich habe nicht irgendwie gesehen, dass ein irgendwie, die da standen, hinter dieser Gasse Mitleid oder. Da fehlte mir irgendwie, dass ich dachte, das war so schlimm. Eigentlich müssen nicht ein Hegner jetzt immer einsehen, dass das zu weit war. Durch die Gesichter weiß ich ja daher, dass die Lichtenhegner sind. Das habe ich eigentlich von ihnen aus meinem Herzen so erwartet, aber das war nicht der Fall.
Ein Bericht des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses des Landtags Mecklenburg-Vorpommern von 1993 geht aus von 1000 GewalttäterInnen an diesem Montagabend des 24. August 1992. Sie seien von 3000 Schaulustigen teilweise unterstützt worden. Dieser 24. August war der traurige Höhepunkt des 4 Tage andauernden rassistischen Pogroms in Rostock-Lichtenhagen. Ein Pogrom, das durch behördliches Versagen und institutionellen Rassismus mit verursacht wurde und nur wenig personelle und juristische Folgen nach sich zog. Die eingesetzten Untersuchungsausschüsse zur Aufarbeitung der Ereignisse klammerten Fragen der politischen Verantwortung weitestgehend aus. Personelle Folgen in Politik und Polizei betrafen nur den Innenminister Lothar Kupfer von der CDU, der im Februar 1993 entlassen wurde, und Rostocks Oberbürgermeister Klaus Kielimann, der im November 1993 zurücktrat. Verfahren gegen den Rostocker Polizeichef Siegfried Cordus und den polizeilichen Einsatzleiter Jürgen Deckert wurden eingestellt. Auch gegen die gewalttätigen AngreiferInnen wurden die meisten Verfahren eingestellt. 40 Jugendliche wurden zu milden Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Von den Überlebenden des Pogroms wurde dagegen ein Großteil der Menschen abgeschoben. Es blieb nicht bei diesem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen. In den Tagen und Wochen danach kam es in einer Vielzahl von Orten in Mecklenburg-Vorpommern zu rassistischen Überfällen, Angriffen und Anschlägen. Und auch bundesweit waren die 90er Jahre geprägt von rassistischer Gewalt. In welches gesellschaftliche Klima waren die rassistischen Pogrome von Rostock-Lichtenhagen im August 1992 eingebettet? Der Kultur- und Politikwissenschaftler Dr. Keen Nihar sagt dazu:
Ich denke, dass da verschiedene Faktoren zusammenkommen. Natürlich, ne, muss man halt sowieso immer im Hinterkopf haben, dass auch damals die deutsche Gesellschaft weder den historischen und strukturellen Rassismus und Kolonialismus in irgendeiner Form verarbeitet hat, noch viel, viel weniger als heute. Das mal vorweggeschickt. Die näherliegenden Hintergründe für das Pogrom in Rostock-Lichtenhagen waren natürlich die nationalistische Welle, die nationalistische Explosion nach dem deutschen Einheitstaumel, die Sozialkrise, die in Ostdeutschland sich verstärkt hatte, ein neues Level erreichte. und auch ein politisches Projekt, was damit verbunden wurde. Man muss halt wissen, dass schon seit Ende der 70er Jahre mit dem Einsteigen von geflüchteten Menschen, zum Beispiel aus Afghanistan und dem Iran, die erste moralische Panik ausbrach, die dann in der Forderung gipfelte, das Grundrecht auf Asyl einzuschränken, wenn nicht gar abzuschaffen. Das wurde 1987 zum Hauptwahlkampfthema der CDU, der unionsgeführten Parteien. Und dieses Projekt, nämlich die Abschaffung des Asylgrundrechts, spielte bei der Entstehung der sogenannten Asyldebatte, mit der die rassische Gewalt nicht nur in Rostock-Lichtenhagen ursächlich zusammenhängt, eine ganz, ganz große Rolle.
Die CDU hat also bereits seit einigen Jahren eine Änderung von Artikel 16 des Grundgesetzes forciert. Dieser Artikel garantiert das Grundrecht auf Asyl. Am Wochenende des Pogroms in Lichtenhagen findet eine Klausurtagung der SPD auf dem Bonner Petersberg statt. Bis dahin haben sich die Sozialdemokratinnen der Änderung des Asylrechts entgegengestellt. Aber auf dieser Klausurtagung willigen sie ein. Daraufhin schließen CDU und SPD im Dezember 1992 den sogenannten Asylkompromiss. Dabei wurde unter anderem das Prinzip der sicheren Drittstaaten und das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten eingeführt. Die Drittstaatenregelung besagt, dass alle, die über einen sicheren Drittstaat nach Deutschland einreisen, hier kein Grundrecht mehr auf Asyl haben. Bei Personen, die aus als sicherer eingestuften Herkunftsstaaten stammen, wird grundsätzlich erstmal davon ausgegangen, dass sie die Bedingungen für Asyl nicht erfüllen. Außerdem wurde in diesem Kompromiss ein eigenständiges Leistungsgesetz für Asylbewerber eingeführt. Diese politischen Debatten haben das gesellschaftliche Klima beeinflusst und die Gewalt auf der Straße mit verursacht. So der Kultur- und Politikwissenschaftler Dr. Kini Ha.
Da kann man sich die Frage stellen, was hat die Polizei gemacht, was hat die kommunale Stadtverwaltung gemacht, was hat die Bundesregierung gemacht, was haben die Boulevardzeitungen gemacht, was haben auch die deutschen sogenannten Qualitätsmedien damals in den 90er Jahren im Rahmen der sogenannten Asylrechtsdebatte gemacht an Kommentaren, Reportagen und Schlagzeilen, die ja alles andere als neutral waren und auch nicht sachlich heutzutage in irgendeiner Form zu verteidigen wäre. Und wenn man sozusagen sich als Opfer sieht, dann ist jede Maßnahme zur Verteidigung gerechtfertigt. Das heißt, es findet auch eine Umkehrung von realen Verhältnissen statt und eine Putsche und mediale Inszenierung, die letzten Endes dazu diente, Putsche-Ziele durchzusetzen. Wenn man so will, könnte man vielleicht zynisch behaupten, dass die Pogrome als eine Art Kulturalschaden in Kauf genommen wurde.
Populistische und rassistische Medienberichterstattung ging zu Beginn der 90er Jahre Hand in Hand mit einer Politik, in der die Opfer rassistischer Angriffe zum Problem gemacht wurden. Bis heute bleiben viele Fragen ungeklärt und auch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Pogrom ist überschaubar. In seinem Essay Rostock-Lichtenhagen – Die Rückkehr des Verdrängten schrieb Dr. Kini Ha vor 10 Jahren zu den 20. Jahrestagen, dass die Gefahr bestehe, dass, Zitat, Rostock-Lichtenhagen alle 10 Jahre aus der kollektiven Versenkung der deutschen Geschichte auftaucht, um nach dieser Pflichtübung für die nächsten Jahre wieder in die Vergessenheit abzutauchen. Zitat Ende. Dieses Jahr sind die Pogrome 30 Jahre her. An welchem Punkt steht die erinnerungspolitische Auseinandersetzung mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen heute?
Statt abstrakte Formen und universelle Gesten geht es meiner Meinung nach vor allem darum, die Geschichte, die vor Ort sich abgespielt hat vor 30 Jahren, ganz konkret darüber zu informieren, anstatt diesen abstrakten Formen und Gesten letzten Endes von dem Pogrom abzulenken. Von daher brauchen wir eine neue Debatte über Erinnerungskultur in Rostock. Und ich würde mir natürlich auch ein Migrationsmuseum in Rostock wünschen, was die Geschichte von Rostock in Auseinandersetzung mit Kolonialismus, Antisemitismus, Rassismus über verschiedene Jahrhunderte hinweg erzählt und auch die aktuellen Probleme in der Gegenwart benennt.